Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ja, schönen guten Abend, liebe VBH-Fans. Das zweite Mal in unserer VBH-Geschichte befinden Noah, Brian und ich uns ohne Moderation. Deswegen
ohne Papa.
Ohne Papa. Sturmfrei haben wir. Deswegen habe ich jetzt die Anmoderation übernommen. Ich hoffe, das war kein so ruckeliger Start. Ich übernehme mal die Frage, die unser guter Soldner am Anfang immer stellt und frage dich, Noah, wie geht's dir denn in Konstanz?
Ach ja, hey. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu Dreierkette BH.
Genau.
mir geht's gut. Ich freue mich, dein hübsches Gesicht zu sehen. Ich freue mich, dass mein Handy in meiner Hand liegt und nicht im WhatsApp-Call steckt. Also auch einfach von der technischen Seite heute haben wir mal sturmfrei und können unser Faktenwissen einfach aufpolieren, indem wir auf unser Handy schauen. Das freut mich sehr. Und jetzt einfach auch zur Gegenfrage, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Das soll natürlich keine Shots fired gegen Wallace sein, aber wir zwei besitzen nun mal einen Laptop, wo die Kamera funktioniert und deswegen können wir uns jetzt über diese App, wo wir den Podcast aufnehmen, auch sehen. Denn ich hatte auch vergessen, mein Handy aufzuladen und es lädt hier neben mir in aller Seelenruhe. Mir geht's gut. Ich hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich hatte heute einen recht entspannten Arbeitstag, deswegen konnten wir die Folge auch ein bisschen früher aufnehmen. Aber ich werde mal das Geheimnis lüften, warum wir heute nur zu zweit aufnehmen. Nach der Korrektivrecherche musste sich Walle erstmal verstecken. Nee, Scherz. nach der ganzen Enthüllung der Korrektivrecherche musste Walle erstmal ein bisschen untergehen. Nee, das ist natürlich ein Spaß.
Untertauchen.
Untertauchen. Nee, das ist natürlich ein Spaß. Der gute Walle, unser Baba des Podcasts, enjoyed gerade sehr schöne Tage im Skiresort. Ich weiß leider nicht mehr wo, aber wir dürfen das natürlich auch nicht verraten, denn sonst wird er von den ganzen Fans übertrumpelt.
Ja, da muss man mittlerweile auch echt aufpassen, also dass man da nicht auf der Straße alleine rumläuft ohne Security, weil sonst wird es zu viel. Das ist einfach zu viel.
Ich muss aber sagen,
Seite des Ruhmes.
Ich weiß nicht, ob die Person heute unsere Aufnahme heute hören wird, aber mir ist es einmal passiert bisher, dass mich jemand angesprochen hat, eine Person, mit der ich davor gar keinen Kontakt gehabt hatte. Das weiß ich in Konstanz, war im April letztes Jahr, bevor ich in die USA gezogen bin, war ich mit einem Kumpel in der Kneipe und wurde dann von jemandem angesprochen, der gefragt hat, ob ich der Hannes von Dreierkette VBH bin. Habe ich gesagt, yo, das bin ich. Und das war mein stolzer Moment. Also das war wirklich eine ideale Erfahrung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Geil, Alter. Ja, das ist ja auch wirklich der Traum, oder? Das ist ja wirklich der Podcast-Traum, einmal wenigstens angesprochen zu werden.
Klar.
Aber deine Takes wurden nicht kritisiert, oder?
Nein, mir wurde nur gesagt, dass es die Person ins Persönliche nervt, dass ich Bayern-Fan bin. Aber dafür kann ich nichts.
Ja, dafür kannst du nichts tatsächlich, ja. Das wird mir auch oft gesagt, dass es halt einfach ein bisschen der Nachteil ist, ne?
Ja, klar, also ich hab's mir, also das hört sich jetzt wieder so eine dumme Phase von mir, aber ich hab's mir wirklich nicht ausgesucht, beziehungsweise ich hab's mir mit 6 Jahren ausgesucht und es ist halt knapp 19 Jahre her, deswegen bleibt es so.
Es sei dir verziehen und man muss ja auch mal wirklich sagen, ich freue mich jetzt auch, dass wir gleich nach ein paar Minütchen über deinen geliebten Verein sprechen werden, weil das ist ja mal wieder was Besonderes passiert. Ich möchte nicht zu sehr vorgreifen, ich möchte nicht spoilern, aber sie haben verloren.
Danke.
Das ist ja schon in den jetzigen Momenten, in der jetziger Dekade schon echt selten, deshalb muss man auf jeden Fall nachher noch sprechen. Aber bevor wir in unsere geliebte Fußballrubriken starten, wollte ich dich nur eine Frage stellen, Hannes.
Fire away.
Magst du Tretbootfahren?
Du hast mich das heute so random gefragt. Ja, ich mag Tretbootfahren. Ich habe das noch nicht so ultra oft gemacht, aber ich glaube in meiner Konstanzer Zeit 2-3 Mal und ansonsten immer im Sommer, wenn ich zu Besuch in Deutschland war. Ja, wieso denn?
Weil, nee, ich habe mir da jetzt mal letztens, ich habe Zeit gehabt und habe mir Gedanken drüber gemacht, auch mit Freunden zusammen, einfach mal wirklich mal frei herausgequatscht, dass Tretbootfahren komplett overrated ist.
Weil,
nö. Doch, ich gebe dir den Take. Weil das typische Tretbootfahren sieht so aus, du gehst hin, denkst dir, geil, ich lange nicht mehr Tretboot gefahren, schöner See, leihst dir so ein geiles Tretboot aus, für eine halbe Stunde, fuckst dich komplett ab, weil du ja da treten musst und bist völlig außer Atem und dann musst du schon wieder zurückfahren. Und das ist eben meine die normale Tretboot-Experience. Deshalb, ich finde, es ist total übertrieben und overrated. Und ich glaube, dieses System dahinter ist, man könnte es auch einfach das Tretbootfahren-Dilemma nennen. Das gibt es ganz bei vielen Sachen. Du denkst dir immer so 1-2 Jahre lang, geil, hab mal wieder Bock drauf, dann machst du es und dann merkst du, es ist gar nicht so geil. Dann lässt du es für ein Jahr, dann denkst du wieder, hast du wieder Bock. Also immer so weiter. Vielleicht hast du es auch bei einem anderen Ding, aber.
Ja, ich verstehe natürlich deinen Take, weil es ist schon nervig, wenn du mitten im See bist und ja, dir wird klar, okay, ich muss nochmal zurück. Und vielleicht haben die Leute, die mit dir gefahren sind, keinen Bock zurückzutreten. Das heißt, du bist der Einzige. Aber ich denke es mir so, ich fahre vielleicht im Sommer einmal weniger und dafür statt einer halben Stunde eine ganze Stunde. Dann kann ich 10 Minuten rausfahren, chill dann 40 Minuten und fahre 10 Minuten zurück.
Ja, okay. Ja, okay, aber das ist dann auch nur geil, wenn du eine fucking Rutsche auf deinem Tretboot hast, oder?
Was hast denn du für ein Tretboot?
Du kannst auch mit einer Rutsche, bitte.
Du kannst auch vom dummen Tretboot ins Wasser springen.
Ja, aber ist mit einer Rutsche schon geiler. Da gehst du mit, oder?
Ja, natürlich ist eine Rutsche geiler. Eine Rutsche macht alles geiler. Ich hatte als kleines Kind hatte ich ein Hochbett mit einer Rutsche.
Stark.
Natürlich war das geiler als dann mein dummes Erwachsenenbett ohne Rutsche.
Alter, ich hatte auf meinem alten Hochbett so ein Steuerrad wie so auf einem Boot. Auch stark, geil, oder?
Auch stark, ja, das klar.
Auch geil.
Generell, ja, kennst du diese eine komische Frage, aber so, kennst du diese Folge von Friends, wo Chandler aus Versehen, wo Monica aus Versehen ein Autobett geliefert bekommt?
Ja.
Ja, und da als ich das gesehen habe, habe ich mir kurz gedacht, Erwachsenenbette sind schon um einiges boringer als die Bette, in denen du als kleines Kind pennst.
Aber das ist ja das Geile, wenn du dann mal älter wirst, checkst du wieder, wie geile, also es gab schon so geile Sachen auch. Aber manchmal auch so ein bisschen unpraktisch.
Ja, klar.
Ja, aber auf jeden Fall ist so dieses, also so ein, eben, also entweder Bett mit Rutsche oder eben Tretboot mit Rutsche schon auch irgendwie geil, aber eben halt nur, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat,
finde ich. Also nur, dann, wenn man die Zeit nimmt. Ich finde es sehr cool, dass du mir eine Frage gestellt hast, denn ich stelle auch noch eine ganz kleine Frage, bevor wir mit dem Fußballtalk anfangen, nämlich, für die, die es nicht wissen, wir befinden uns gerade in der Filmpreisverleihungssaison. Das ist ein kleines Guilty Pleasure, denn ich habe so die ganzen Golden Globes und die Oscar und bla bla. Und deswegen wollte ich dich fragen, letztes Jahr, im Jahr 2023, hast du irgendeinen Film gesehen, der dir besonders gut gefallen hat?
Ey, das ist eine richtig gute Frage. Das ist Ding, also bei mir ist es wirklich immer so, ich kann es zeitlich nicht so zuordnen. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich habe Dune gesehen letztes Jahr, aber das glaube ich war 2022 schon.
Ah ja, 21, den haben wir zusammen gesehen in
Conference. 21, genau. Also ich kann das jährlich nicht zuordnen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr The Menu gesehen. Den fand ich ziemlich krass.
Okay, ja.
Und sonst fällt mir jetzt spontan keiner ein, der so eher serienmäßig, glaube ich. Aber sonst, nee. Also The Menu, ich sag The Menu. Ich glaube, The Menu habe ich gesehen.
Ich bin eigentlich ein großer Kinofan, war auch in den USA ab und zu im Kino. Und das war eine riesige Erfahrung, weil die haben Popcorn, das ist überdimensional groß. Aber nee, der Film, der mir am besten gefallen hat, den ich letztes Jahr gesehen habe, für alle Filmliebhaber, Liebhaberinnen unter uns, Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio.
Ja, den muss ich noch schauen.
Der ist zwar krank lang, ich weiß noch, wir sind um Viertel nach sieben oder Viertel vor sieben ins Kino und waren kurz nach 12 aus dem Kino draußen. Also es ist ein unfassbar langer Film. Aber er lohnt sich. Ist auf jeden Fall sehr interessant und ist ein Kapitel innerhalb der Geschichte der USA, den vielleicht nicht viele kennen, aber auf jeden Fall sehr interessant.
Geil, ja. Ich habe auch davon gehört, werde mir auf jeden Fall. Ich glaube, der ist nicht auf Netflix, ne? Oder?
Noch nicht, aber der, also er ist ganz gut. Ja.
Okay, ja, es steht auf meiner Liste auf jeden Fall. Nee, aber eben jährlich kann ich dir jetzt nicht zuordnen. Ich werde auf jeden Fall Dune 2 mir bald gönnen. Der kommt ja auch bald raus. Da freue ich mich auch riesig drauf. Wahrscheinlich auch im Kino. In Hohen Ems vielleicht. Da gibt es in der von Konstanz so ein IMAX-Kino. Mal schauen. Extra hinfahren dafür. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Saison noch bringt und was die Oscars dann bringen. Ne?
Das ist, ja,
okay. Übrigens, was ich noch nicht gesehen habe, aber was voll auf meiner Liste steht, und ich glaube, das wird auch so richtig heiß gehandelt für bester internationaler Film im Oscar, Anatomie eines Falls. Davon gehört?
Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe aber gesehen, dass die deutsche Schauspielerin, ich glaube Sandra Hüller, ist auf jeden Fall nominiert und soll ein nicer Film sein. Ich habe mir mal leider noch nicht angeschaut, weil, also von dem, was ich gelesen habe, ist es auch so ein schwieriger Film. Also es ist kein
Sonntagnachmittag
kurz chillen, keiner wie Mission Impossible oder James Bond, sondern es ist halt so ein Film, wo du dich konzentrieren musst und vielleicht so ein bisschen menschliche Tragödie und da muss ich in der Mut für sein.
Safe, ja, du musst dich drauf einlassen, glaube ich, aber das ist wirklich so ein Film, den ich unbedingt noch anschauen möchte, jetzt im Zuge dieser ganzen Verleihungen. Und Sandra Hüller auch auf jeden Fall krasse Schauspielerin, ja.
Ja, ich wollte sagen, ein geiler Übergang, den man an der Stelle nehmen könnte, wenn man Walle wäre, ist menschliche Tragödie war die Innenverteidigung des FC Bayerns.
Oder man sagt, schnappt euch das Popcorn, jetzt geht's los mit der Bundesliga. Okay, ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht die... Mal schauen, Walle muss am Ende entscheiden, welcher Übergang besser war, finde ich.
Genau, also ich fand deine aber natürlich sehr gelungen, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, weil ich war so fokussiert auf die Bayern-Innenverteidigung. Ja, kann man nichts machen.
Ja, lieber Hannes, erzähl doch mal, was ist denn jetzt passiert am Sonntag? Da jetzt einfach mal du als Bayern-Fan, vielleicht ist das der beste Einstieg. Was ist passiert?
Wenn ich mich nicht irre, war das der Rückrundenauftakt. Nachdem die Bayern Stars eine Woche lang in Portugal ihren Teamspirit gestärkt haben und Tuchel hat dir gesagt, es war wirklich sehr, sehr positiv zu betrachten, wie sich alles entwickelt hat und alle haben auch berichtet, wie Eric Dier und Harry Kane richtige BFFs wurden und zusammen gechillt haben, bla bla, aber diese ganze Harmonie, dieses ganze wir sind Freunde und haben uns gern, hat man auf dem Spielfeld nicht gesehen. Ich muss sagen, Werder Bremen hat ihre Aufgabe extrem klug gemacht, so wie man halt gegen Bayern spielen muss, wenn man eine Mannschaft ist, die jetzt vielleicht auf den einzelnen Positionen nicht so stark ist wie der FC Bayern, nämlich hinten gut verteidigen und dann auf die Fehler in der Abwehr warten von Bayern und schnelle, gute Konter spielen. Und das haben sie auch gemacht. Einmal hat es geglückt, da war das, wurde es abgepfiffen wegen dem Foul an Musiala, wo ich sagen muss, als Bayern-Fan, ich jetzt nicht gepfiffen. Das war in meinen Augen, in meinen Augen war das ein reglementäres Tor. Okay. Und das richtige Tor. Mitchell Weiser, fast für die algerische Nationalmannschaft gespielt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Hämmert den Ball da wirklich humorlos rein. Zeigt so ein bisschen die Entwicklung von Alphonso Davies, dass er vorne natürlich immer wieder ein guter Akteur ist, aber hinten ein bisschen unsicher. Aber im Ganzen einfach ein verdienter Kampfsieg von Werder Bremen. Und Bayern muss sich auf jeden Fall noch stärken, wenn sie die Saison in der Champions League weiterkommen wollen.
Ja, verrückt. Also ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und habe währenddessen so ein bisschen auf Kicker verfolgt. Und eben, also was halt, also ich finde mehrere Aspekte total verrückt. Also auf der einen Seite Heimspiel verloren. Auf der anderen Seite hat Bremen das letzte Mal gegen Bayern. Weißt du, wann Bremen das letzte Mal gegen Bayern gewonnen hat?
Du hast es heute geschickt. Ich glaube, damals, als noch Mesut Özil gespielt hat und Bayern-Trainer war Jürgen Klinsmann.
Saison 2008, 2009. Und zwar haben die 5-2 gewonnen. Die zwei Tore von Bayern hat wer gemacht?
Tim Borowski.
Tim fucking Borowski für Bayern gegen sein Ex-Club Werder Bremen. 2008, 2009 hat Claudio Pizarro, Mesut Özil, Diego, Hugo Almeida, Markus Rosenberg und Tim Wiese für Bremen gespielt. 2008, 2009, Digga, da waren wir in der Grundschule. Da waren wir in der fucking Grundschule.
Ja, ich weiß.
Komm mal darauf klar.
Das Spiel hat mir damals richtig wehgetan, das weiß ich noch. Vor allem, ich hab mir in meinem Kopf immer überlegt, eigentlich ist es 7-0, weil Borowski hat ja die Saison davor noch bei Bremen gespielt und er hat die Tore geschossen. Also nee, doch. Klar, aber wenn du das Spiel nicht gesehen hast, ich kann es dir erklären, Bayern war ideenlos in der Offensive und in der Defensive leider viel zu fehleranfällig. Ein Spieler, den ich ziemlich oft kritisiert habe, aber der seine Aufgabe wirklich, seitdem ich ihn öffentlich kritisiere, immer wieder sehr gut macht, war Leroy Sané. Auf beiden Seiten gespielt, sowohl rechts als auch links. Natürlich, wenn er links spielt, dadurch, dass er einen starken Linken hat, zieht er in die Mitte, so wie Arjen Robben es früher getan hat, und haut dann aufs Tor. Das hat er 3-4 Mal gemacht, leider erfolgslos. Harry Kane hat seine Aufgabe wieder extrem gut gemacht. Das ist der Unterschied, den wir letztes Mal angesprochen haben, zu Lewandowski. Wenn das Spiel nicht nach vorne kommt, kommt Harry Kane runter zum Spiel. Der stand wirklich beim Spielaufbau oftmals hinter der eigenen, also in der eigenen Hälfte, und hat dann geholfen, das Spiel aufzubauen. Musiala hat versucht zu tricksen, aber wenn es halt so war wie jetzt, wirklich Bremen hat sehr stark verteidigt, sie haben wenig zugelassen, man muss sagen, ein paar Mal Pech beim FC Bayern, so ein Kopfball von Mathis Tell und ein Kopfball von Goretzka, aber du merkst dann auch, wie ideenlos Bayern ist, wenn sie die letzten 15 Minuten damit verbracht haben, einfach hohe Flanken zu schießen und darauf zu warten, dass entweder Tell oder Kane oder Goretzka da reinköpft. Ich weiß nicht, woran es liegt, denn wenn du dir die Einzelspieler vom FC Bayern anschaust, sind die natürlich alle extrem stark. Du kannst jetzt nicht von Überbelastung sprechen. Die kommen frisch aus der Winterpause beziehungsweise aus diesem Trainingslager in Portugal. Ich denke, denen fehlt so ein bisschen der Kampfgeist und vielleicht ist es einfach so ein gutes Wachrütteln gewesen. So, hey, wir haben gegen Bremen, die eigentlich im unteren Teil der Tabelle sich befinden, verloren und zwar komplett zu Recht verloren. Und Leverkusen gewinnt diese Spiele, die sie eigentlich verlieren müssen, damit wir nochmal auf sie draufkommen. Weil Leverkusen weiß, in der letzten Minute schießen sie noch das Siegtor gegen Leipzig.
Ja.
Einfach ärgerlich, aber nee, es war einfach ein ideenloses Spiel. Bremen hat ihre Sache extrem gut gemacht. Für Bayern war dann nichts zu holen, weil sie einfach nicht über sich hinausgewachsen sind. Und das finde ich einfach in dem Punkt schade und ärgerlich.
Ich finde das schon interessant. Also ich finde ja auch, ganz ehrlich, muss man kurz auch erwähnen, Ich meine, es macht auch gerade richtig Spaß, dass Bayern manchmal auch so schlecht ist, weil dann Thomas Tuchel so richtig launische Pressekonferenzen gibt. Das macht auch, also wirklich, das ist wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga. Thomas Tuchels Sarkasmus gegenüber dummen Journalistenfragen. Das ist eigentlich auch eine Disziplin, die muss man erstmal so drauf haben, so zu reagieren.
Klar, aber ganz kurz, als Bayern-Fan will ich nicht, dass der Trainer, seitdem er da ist, alles nicht so übertrieben gut läuft, auf einer Pressekonferenz dann mit Sarkasmus antwortet, wenn er gefragt wird, hey, zweimal habt ihr eine Ecke von Seiten ausgeschossen, was war das? Natürlich war das ironisch gemeint und eine Kackfrage, aber dann muss er jetzt sagen, ja, fuck, haben wir falsch gemacht, nicht sagen, natürlich war das eingeplant.
Das war nicht geplant.
Nee, also ich finde, da muss einem Sarkasmus runterdrehen und einfach mal auf dem Spielfeld delivern.
Ich lag gestern so im Bett, wirklich, ich war gestern noch kicken, ich war total fertig. Ich ganz entspannt noch auf Twitter, und dann sehe ich diesen Ausschnitt, ich habe wirklich richtig gelacht, weil ich liebe diesen tuchelschen Sarkasmus-Fatalismus, der einfach so, der ist eigentlich nur noch total abgefuckt. Der hat einen schlechteren Punkteschnitt, als er damals bei Dortmund war. Ne? Also der wurde geholt, um eine neue Ära so zu prägen, à la Champions-League-Sieg. Jetzt kriegen die vielleicht nicht mal mehr einen Pokal auf die Reihe diese Saison. Das sieht wirklich nicht gut aus gerade. Und du hast es angesprochen, Bayer Leverkusen gewinnt plötzlich solche Spiele. Haben sie letzte Saison vielleicht oder vor ein paar Saisons gar nicht gemacht. Die sind eiskalt da vorne. Das sind jetzt mittlerweile 7 Punkte. Selbst wenn Bayern nächste Woche gegen Union gewinnt, sind es 4 Punkte Abstand. Das ist ein richtig spannendes Meisterschaftsrennen. Und ey, ganz ehrlich, ich sag dir, Bayern hat noch nicht alle Spiele diese Saison verloren. Da kommen vielleicht noch ein paar Niederlagen.
Ich denke, wenn Bayern sich in der Champions League weiterhin oben mitbewegen will, sie haben jetzt einen Gott sei Dank nicht so ganz schweren Gegner, auf dem Papier zumindest mit Lazio, werden sie auf jeden Fall rotieren müssen. Problem ist aber, von der Bank kommt nicht diese Qualität, die du brauchst, um auf 2 Hochzeiten erfolgreich zu tanzen. Vor allem, wenn du, wie du gesagt hast, einen starken Meisteranwärter hast wie Leverkusen und ganz kurz, auch wenn ich es nicht zugeben will und vielleicht ist es noch viel zu früh, Dortmund scheint auch einen Kampfgeist wieder entdeckt zu haben und gewinnt auch wieder Spiele.
Also safe. Gut, aber Dortmund hat gegen Darmstadt und gegen Köln gewonnen.
Ja, ja, klar, man muss die Kirche im Dorf lassen, alles gut, aber weißt, Dortmund hat uns gezeigt, diese Spiele können sie auch mal unentschieden spielen. Hinrunde, wie gesagt, gegen Heidenheim zu Hause 2-2.
Ja, safe. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Dortmund in einen Meisterschaftskampf eingreift, aber wir haben ja, also man hat jetzt wirklich die ganze Saison drüber diskutiert, ist Leverkusen Meisterschaftsanwärter oder nicht? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Waren sie auch schon vor der Herbstmeisterschaft, aber es zeigt sich ja schon auch dadurch, dass eben die Konkurrenten eben straucheln, auch Leipzig jetzt 2 Spiele in Folge verloren hat, durchaus da eine Chance besteht, dass am Ende Xabi Alonso als erster Trainer seit 12 Jahren die Bayern vom Thron stößt. Das wäre natürlich irre. Ich glaube, das letzte Mal 2012, da waren wir auch noch in der Grundschule. Nein, aber das war auch ewig her. Das wäre auch verrückt, auf jeden Fall, wenn es ausgerechnet Leverkusen Vizekusen wird. Ja, aber es ist auf jeden Fall hochspannend. Also andererseits, ich freue mich auch über die Spannung. Ne? Also klar, für dich als Bayern-Fan verstehe ich, dass es ärgerlich ist, auch dass solche Pressekonferenzen ärgerlich sind. Ich glaube auch, dass es im Verein durchaus auch rumort. Ich habe gelesen, dass Goretzka zum Beispiel mit seiner Rolle nicht besonders zufrieden ist.
Klar, also diese Unruhen in der Mannschaft, die gibt es ja schon seit, ich würde sagen, 18, 20 Monate. Von Goretzka hat nicht gelesen, es gab ja dieses Angebot von PSG an Kimmich, aber ein Spieler, der geholt wurde vor kurzem, jetzt nicht mehr ganz so kurz, aber für eine Stange Geld, Matthijs de Ligt, ist auch unzufrieden.
Ja, wäre ich auch an seiner Stelle.
Weil ihm anscheinend erklärt wird, dass er jetzt die 3. oder 4. Möglichkeit ist in der Innenverteidigung. Aber ich sag's dir ganz kurz, wenn er so ein Stellungsspiel bringt wie das gegen Bremen, dann ist es kein Wunder, dass Upamecano und Kim den Vortritt vor ihm bekommen.
Also Mathis Tell.
Nee, Matthijs de Ligt.
Ach, Matthijs de Ligt, sorry.
Ja, Matthijs de Ligt. Also ich denke, Mathis Tell, falls er geht, vielleicht auf Leihbasis, weil er einfach jung ist und sich nochmal etablieren muss. Klar, also Mathis Tell ist ein Thema. Immer wenn er reinkommt, ist er ein Schlüsselspieler, der wirklich einen Unterschied macht, auch gegen Bremen. Aber Matthijs de Ligt hat jetzt die Möglichkeit, während Kim in dem Asia Cup, wo er wahrscheinlich mit Südkorea weit kommen wird, weg ist, sich zu beweisen. Aber wenn er so ein Stellungsspiel aufbringt wie gegen SV Werder Bremen, wird das nicht der Fall sein. Also da haben die Bayern-Verantwortlichen auf jeden Fall einen Grund dafür, eine hohe Ablösesumme zu verlangen und die dann auch abzugeben.
Ja, das fand ich schon wieder beeindruckend. Der kam rein und hat wieder wirklich echt Dampf da gemacht in den letzten Minuten. Das ist eben, das ist ja das Gleiche wie beim Moukoko, der auch wieder relativ häufig auch doch gut spielt, aber die Spielzeit einfach nicht bekommt. Und da vergraust du halt auch die jungen Spieler dann im Endeffekt. Das ist natürlich auch bitter.
Ja, klar. Also wie gesagt, kann sein, dass Tell geht auf Leihbasis eine Saison, irgendwie nach England oder nach Spanien oder whatever. Aber ich denke, wenn die Bayern-Verantwortlichen jetzt nicht ganz blind sind, dann sehen sie, dass sie wirklich ein Diamanten da haben, der auf jeden Fall das nochmal bringen kann, ja.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Situation. Mal auch gespannt, wie das nächste Woche gegen Union Berlin wird. Union Berlin, ja mittlerweile auch schon deutscher Meister im Spieler abgesagt werden in der Bundesliga. Die haben ja schon 2 Spiele abgesagt bekommen.
Ja, ich hab's gesehen.
Das ist auch irgendwie sehr rare in der Bundesliga. Aber da bin ich auch mal gespannt. Eben Union auch irgendwie immer ja so ein bisschen einen Überraschungsfass in den letzten Monaten gewesen. Gegen Bayern haben natürlich jetzt auch mehr Vorbereitungszeit gehabt durch die Absage, sind ein bisschen fitter vielleicht.
Mal schauen. Also wie gesagt, Bremen hat gezeigt, dass Bayern nicht unschlagbar ist und dass man Bayern sogar zu Hause, wo Bayern eigentlich eine Macht sein sollte, zu schlagen ist.
Aber auf der anderen Seite natürlich auch Gnade dem, der nach dem Bayern-Niederlage gegen Bayern spielt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, dass es kein Bayern-Spiel gab diese Saison, wo ich das Gefühl hatte, dass Bayern komplett den Gegner dominiert hat. Das stimmt aber nicht. Gegen BVB haben sie wirklich von der ersten bis zur letzten Minute das Spiel bestimmt. Deswegen kann es sein, dass, wie gesagt, ich habe gesagt, dass es vielleicht so ein Wachrüttel-Effekt hat in der Mannschaft und auch beim Trainerstab, dass es heißt, hey, wir können das Ding jetzt nicht aus der Hand lassen. Lass uns nochmal Arschbacken zusammenfetzen und let's go. Hoffentlich kommt es so.
Ja, hoffentlich, aber hoffentlich, ich glaube, auf der anderen Seite hoffe ich auf einen spannenden Meisterschaftskampf, auch wenn es Vizekusen am Ende dann wird. Das wird auf jeden Fall interessant. Mein Hot Take oder mein Take war ja, dass Leverkusen es diesmal auch packt, zumindest mit der Meisterschaft. Mal schauen, wie es in den anderen Pokalwettbewerben aussieht. Ich meine, ganz ehrlich, es ist auch immer noch das Triple für Leverkusen möglich. Das wäre auch interessant. Und selbst, also man hat ja immer von dieser sagenumwobenen Afrikameisterschaft gesprochen und ob das jetzt Leverkusen schadet oder nicht. Bisher auf jeden Fall performen sie trotzdem und haben immer wieder, kommen da irgendwelche Spieler aus dem Kader heraus, die trotzdem überragend spielen. Also allein schon, was wieder Grimaldo gespielt hat oder jetzt so Nathan Teller, den man jetzt auch nicht auf dem Schirm hatte, sag ich mal, der da reinkommt und da auch die Tore macht, das ist schon interessant.
Also auf jeden Fall, Leverkusen hat sich etabliert als der Hauptfavorit dieser Saison. Schauen wir mal, was am Ende sind. Ich wollte nur gerade erwähnen, nur zu deinen Hot Takes. Ich gucke hier gerade auf die Tabelle. Du hattest ja gesagt, dass Mainz sich im oberen Drittel befinden wird, beziehungsweise
Herbstmeisterschaft.
Ja, sieht nicht danach aus, gell?
Ja, jetzt habe ich aber schon gesagt, dass mein Take zu Mainz natürlich sehr traurig war als mein Patenverein. Aber das ist natürlich auch, die haben ja jetzt das Spiel abgesagt. Also man kann jetzt auch nicht sagen, wohin der Trend geht gerade bei Mainz. Wird auf jeden Fall spannend, wie Union sich gegen Mainz performt, weil es ja auch wieder ein 6-Punkte-Spiel ist. Vorsicht, Phrasendrescher. Und gerade wenn man nach unten schaut, auch jetzt mal, wenn man von der ersten, von den oberen Plätzen runterschaut auf die unteren Tabelle, ist es eigentlich ultra spannend. Also eben da mit 3 Mannschaften bei 11 Punkten gleichzeitig, das ist schon interessant. Und ich finde auch ganz kurz, dass Heidenheim vorhin erwähnt. Heidenheim einfach mit fucking 22 Punkten auf Platz 9. Das ist schon echt verrückt. So, das ist, finde ich, hätte man jetzt auch nicht gedacht. Wird Heidenheim, kann man sich die Frage stellen, das zweite Union Berlin?
Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall eine extrem spannende Bundesliga-Saison, über die wir uns alle als Fußballfan freuen. Hast du noch weiterhin Bock, dich über den Bundesliga-Tag aufzuregen oder wollen wir einen Themenswitch machen, mein Lieber?
Ja, ich bin schon ganz heiß auf unser geliebtes Quiz. Ich wollte nur sagen, also ich weiß nicht, hat das jemand angekündigt mit VfB Stuttgart Downfall?
Ja.
War das dein Take?
Das war mein Take. Ja, echt? Das war mein Take. Und wir werden ja in der VBH Tippkick aktuell Runde auch noch dazu sprechen. Aber ich habe es auch korrekt getippt, beziehungsweise ich habe Bochum als Sieger getippt.
Aha.
Einfach, ich weiß nicht wieso, aber ich habe es im Gefühl. Für die, die es Loriot kennen, ich habe es im Gefühl. Dass das VfB Stuttgart diese Saison leider nicht mehr oder in dieser Rückrunde nicht so performen wird, wie sie es in der Vorrunde getan haben.
Okay, ja, aber ich meine, diese Vorrunde war natürlich auch überproportional gut. Auf der anderen Seite hat das ja auch Hoeneß gesagt, es gibt halt so Phasen, wo du halt einfach mal irgendwie, sag ich mal, 2 Spiele, 3 Spiele, 4 Spiele nicht so performst und dann wieder in die Runde findest. Ich meine, die Spieler wurden ja nicht getauscht. Also es wäre schon jetzt verrückt. Aber wer weiß.
Ganz kurz, nicht vergessen, deren Hauptstar neben Dennis Undav und Chris Führig ist ja Guirassy und der ist gerade auch im Afrika-Cup unterwegs.
Das stimmt, ja. Übrigens eine interessante Statistik noch, wenn wir jetzt noch ganz kurz über die Bundesliga sprechen. Ne? Das letzte Mal, als Bremen gewonnen hat, wo stand da VfB Stuttgart?
Ich würde sagen, auch recht oben. 4. Exakt. Platz.
Und zwar mit Markus Babbel als Coach auf Platz 3. Stark. Richtig verrückt. Also das ist wirklich eine interessante Parallele. Wer weiß, was Stuttgart diese Saison noch vollbringt. Deshalb, ich glaube nicht an deinen Hot-Tag. Ich glaube, die bleiben da im oberen, ich sag auf jeden Fall Top 6 werden die sich da festsetzen. Aber es wird natürlich der Vorsprung auf Platz 6 schmilzt natürlich. Was ich noch sagen wollte, ich habe am Samstag, das ist übrigens noch eine lustige Story, ich habe Freiburg geschaut, zu Hause. Mhm. War natürlich ein verrücktes Spiel. Ich habe alleine geschaut und da bin ich immer sehr emotional dabei auf jeden Fall. Gerade bei dem Spiel kannst du dir natürlich vorstellen, Freiburg fliegt 2-0 vorne, 2-2 kassiert gelb-rote Karte und in der letzten Minute gefühlt noch 3-2. Ich hab auf jeden Fall, wurde laut. Ich wurde laut.
Ich kann es mir vorstellen.
Es hat sich dann leider auch rausgestellt, dass die Eltern meiner Mitbewohnerin im Zimmer nebenan waren und irgendwie am Zimmer was gewerkelt haben und ich dann mehr oder weniger halb peinlich, halb entschuldigend da rausgekommen bin und gesagt, Leute, sorry, ich war im Fußballspielfieber. Sie haben es zum Glück mit Humor genommen, aber es sei eine Warnung an alle, die alleine Fußball schauen, seid nicht zu laut, es kann immer jemand noch im Nebenzimmer sein.
Ja, ich finde es schade, dass wir nicht mehr so oft die Möglichkeit haben, zusammen Fußballspiele zu schauen. Das war mir auf jeden Fall eine Freude. Ich glaube, das letzte Spiel, was du nicht zusammen geschaut haben, Noah, war das Halbfinale vom SC Freiburg, als die im Pokalfinale standen.
Hä? Das Halbfinale vom SC Freiburg, als die im Pokalfinale standen?
Ja, das Halbfinale von der Saison, wo sie im Pokalfinale standen, du Lelek, was verstehst du nicht?
Du meinst das gegen HSV?
Ja, als sie 3-0 gewonnen haben.
Ja, aber wir haben ja in Berlin zusammen Spiele geschaut.
Stimmt, vergiss es. Komplett, ganz komplett.
Also ich möchte nur mal die legendären, ich glaube, das letzte Spiel, aber tatsächlich, was wir zusammen geschaut haben, jetzt mal wirklich im Ernst, war Bayern gegen Dortmund mit unseren Parentes in unserer geliebten Stammkneipe in Friedrichshain. Ich glaube, das war das letzte Spiel.
Apropos Stammkneipe, ich habe eine neue kleine Stammkneipe für mich entdeckt, die zeige ich dir, wenn du mich besuchen kommst. Die ist von mir, 35 Meter, heißt Zum alten Bierkrug, ist eine Hertha KSC Fanfreundschaftskneipe. Raucherkneipe, Bier 2,90, ist es wieder alles gut. Also das ist so eine
Fußball. Da ist die Welt noch in Ordnung, ne?
Da ist die Welt echt noch in Ordnung. Ja. Nee, Neukölln hat echt ein paar Diamanten, die ich dir auf jeden Fall zeigen kann, wenn du mich besuchen kommst.
Ja, geil, ich freue mich schon drauf. Und ich freue mich jetzt auch genauso, deinen Quiz zu hören, tatsächlich.
So, ich habe es schon angekündigt, es ist kein so langes Quiz, dadurch, dass wir heute zu zweit sind, ist es ein bisschen besser für den Redeflow, aber du hast es mitbekommen, Noah, es gab eine Weltfußballerwahl.
Oh, the best.
FIFA the best. Ja, dazu können wir auch vielleicht noch ein paar Worte später verlieren, aber es findet auch gerade zurzeit der Asia Cup statt und der Africa Cup of Nations. Also es ist einiges los in der Fußballwelt, deswegen habe ich mir überlegt, ich bringe ein paar Fragen zu all diesen Themen mit. Bist du bereit?
Sehr geil, freut mich sehr. Ich muss nur sagen, oder kleine Spoilerwarnung, ich bin nicht besonders gut informiert.
Alles klar, kein Problem. Es geht ja darum, dich bloßzustellen. Nee, Spaß. eine ganz simple Frage, Noah. Es gab ja eine lange Zeit zwischen 2008 und 2016, da hat France Football mit der FIFA zusammen den Ballon d'Or ausgegeben. Dann haben die sind die wieder getrennte Wege gegangen. Und FIFA hat dieses The Best eingeführt. Kannst du mir denn sagen, wer der erste Gewinner war von FIFA The Best?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist im Prinzip ja lustig. Cristiano Ronaldo?
Korrekt, 100%. Ich wollte es einfach hören, weil ich ein großer Cristiano Ronaldo-Fanboy bin. Und es freut mich sehr, darüber nachzudenken. Cristiano Ronaldo war der erste Sieger und auch der zweite Sieger. Danach hat dieser Preis natürlich an Bedeutung verloren. Wie gesagt, können wir gleich drüber reden, aber das war meine erste Frage. Meine zweite Frage, da geht es um den Africa Cup of Nations, Noah. Bist du da ein bisschen informiert? Du weißt schon, wer mitspielt, oder?
Afrikanische Länder.
Richtig. Meine Frage ist, wer ist der amtierende Afrikameister? Willst du Antwortmöglichkeiten?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, Senegal.
Korrekt.
Das war doch das Spiel gegen Ägypten, wo Mo Salah gegen Sadio Mané, als Liverpool noch die Eintracht Frankfurt zusammengespielt haben, ne?
Richtig, das wär meine Antwortstipps gewesen, dass es irgendwas mit Liverpool zu tun hat. Das Verrückte ist, ein paar Monate später haben diese zwei Länder nochmal gespielt, nämlich in der in der Weltmeisterschaftsqualifikation und Senegal ist wieder als Sieger vom Platz gegangen. Also, da gab es anscheinend genug Stoff, um sich zu zanken in der Liverpool Umkleidekabine. Weiter geht's mit dem Africa Cup of Nations. Das ist eine Statistik, die wusste ich nicht, die hat mich aber sehr überrascht. Wie oft hat Didier Drogba, der von vielen als der größte und beste afrikanische Fußballspieler aller Zeiten gekürt wird, wie oft hat Didier Drogba den Africa Cup of Nations geholt?
Keines Mal, sage ich.
Noah, du bist wieder komplett richtig. Didier Drogba hat es nie geschafft, den Afrika-Cup zu holen. Und zweimal lag es sogar an ihm selber, dass sie das nicht gewinnen konnten, weil er den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. Das ist crazy. Nämlich in dem Jahr, nachdem er seinen Rücktritt vom internationalen Fußball verkündet hat, haben sie gewonnen.
Ach Quatsch. Ja, also das ist ja eine Korrelation, aber das bedeutet ja nicht, dass es die Ursache war, ne?
Nee, natürlich nicht. Du kannst ja jetzt auch sagen, Tottenham gewinnt keine Titel die ganze Zeit, wo Harry Kane da ist, deren ganzen Torschützenrekorde bricht und jetzt geht er und plötzlich gewinnen die was. Bayern, 11 Jahre lang Meister und jetzt kommt Harry Kane und die gewinnen nichts.
Zwei Sachen ganz kurz. Also erstens, Didier Drogbas Nationalmannschaftskarriere war tatsächlich auch nicht so erfolgreich. Auch zum Beispiel 2006, Golden Generation von der Elfenbeinküste, auch im Vorrunde gescheitert. Hätte man auch damals nicht auf dem Zettel gehabt.
Aber jetzt kommt der Fußball-Nerd Hannes und sagt dir, dass sie auch eine extrem komplizierte Gruppe hatten, weil sie mit Argentinien und den Niederlanden an der Gruppe
waren. Ja, stimmt. Ja, gut, aber man hätte schon, ja, stimmt. Ja, ja. Und damals war Argentinien auch richtig krass. Ja.
Also damals, die hatten Riquelme, also das war schon eine Mannschaft, ja, klar.
Aber man hätte durchaus auch weiterkommen können.
Ja, man hätte es machen können, aber du hast auch in der Niederlande-Mannschaft extrem viele Spieler gehabt, die wir später noch alle kennengelernt haben, nämlich Van Persie, Robben, Snyder, du hattest einen erfahrenen Van Nistelrooy, du hattest Edwin van der Sar, also du hattest auch einen Hochgeräter.
Ja, hast du recht. Naja, also erstmal vielen Dank.
Naja, ich glaube, das war's, oder? Es geht noch weiter.
Ah, stark.
Da, Walle würde mich kreuzen wegen dieser, oder kreuzigen, sagt man das? Kreuzigen?
Man sagt kreuzigen, aber also, kreuzen geht nicht.
Also, Walle würde mir auf jeden Fall einen scheuern für die Frage, aber es gibt ja The Best, es gibt den Football Ballon d'Or, es gibt UEFA Best Player, whatever, aber es gibt seit einiger Zeit auch den Globe Soccer Awards. Kennst du die oder hast du von denen noch nie gehört?
Also, du kennst mich, ich bin jetzt da nicht so drinne.
Okay, dann suche ich kurz ein Bild und halte es dir an die Kamera. Das Interessante an diesen Globe Soccer Awards, natürlich haben die am Anfang alle bespottet, weil die im Saudi-Arabien ausgeteilt werden und bla bla und FIFA is the only real thing. Warte kurz, ich zeige dir hier ein Bild. Hast du das noch nie gesehen? Siehst du es? Kannst du sehen oder nicht?
Nee. Aber komm zum Punkt.
Okay, ich komme zum Punkt. Ich wollte dich fragen, wer der Spieler ist, der diesen Globe Soccer Player of the Year am meisten gewonnen hat.
Seit wann gibt's den?
Den gibt's, glaube ich, seit 2016.
Cristiano Ronaldo.
Ja, richtig. Nee, aber.
Ich erkenne ein Muster in deinen Fragen. Ich erkenne ein Muster.
Ich nutze alles aus, was ich nicht machen kann, wenn Walle da ist.
Ist geil. Ich meine, du hast meinen Rücken, Digga.
Danke. Ja, ich nutze einfach aus, aber nee, das Interessante an den Globe Soccer Awards ist, dass sie seit Jahren den Spieler zum Spieler des Jahres küren, den die meisten von uns sich gewünscht hätten. Dieses Jahr zum Beispiel Erling Haaland gewonnen. Letztes Jahr hat Karim Benzema gewonnen, vor zwei Jahren hat Kylian Mbappé gewonnen, Falcao hat den mal geholt, also das sind alles so Sachen, natürlich sehe ich, dass das nicht gleichzusetzen ist für die ganzen Fans, die da, für die ganzen Leute, die Fans davon sind, aber anscheinend haben die es ab und zu richtig. Und vor allem, was mich überzeugt, dass diese Awards immer wichtiger sein werden, die wurden in ihren ersten Jahren von recht wenig Leuten wahrgenommen. Aber heute ist die ganze Fußballelite da zu der Preisverleihung. Also es war die ganze Manchester City-Mannschaft da. Ja. Es ist schon...
Aber was ich finde das, also ganz kurz noch mal zu diesem Award, zu diesem FIFA The Best Award. Ich meine, der hat sich ja jetzt ja selber total aus dem... Also der hat ja, das ist doch jetzt... Also wenn jetzt jemand mal einen Beweis gebraucht hat, dass diese Abstimmungen sowieso gecheatet sind, das war ja diese Wahl, oder? Also ja. Es ist doch jetzt egal, wer als nächstes gewinnt, du kannst ja diese Awards, egal welchen, nicht mehr wirklich ernst nehmen.
Aber es ist schon schade, würde ich sagen, für die Spieler, die danach kommen, weil also dieses Jahr war es wirklich ein, unter Anführungsstrichen, Witz, weil Messi hat in dem Zeitraum, wo alle gesagt haben, okay, dieser Zeitraum greift für die Wahl zum Weltfußballer The Best von der FIFA, hat er 28 Spiele gespielt. Weißt, er hat
ja, also, Spiele gespielt als es Haaland ist ohne Frage, dass diese Wahl geschoben wurde. Das ist ja kein Witz. Ich meine, das Interessante hierbei ist ja, dass da die Spieler und Trainer abstimmen. Deshalb, also das ist, oder es ist vielleicht nicht geschoben, aber es ist einfach reine Persönlichkeitswahl, wo halt die Leute, seine besten Freunde da für ihn stimmen. Aber es ist ja offensichtlich, dass FIFA, dass Messi nicht der beste Spieler sein kann bei dem Pensum, das er abgeliefert hat. Deshalb ist es so, es ist halt so klar, dass es rigged ist eigentlich.
Ja. Also nur ganz kurz zu der Wahlmodi. Es wählen die Kapitäne der jeweiligen Fußballmannschaften von der FIFA, die Trainer und ein Journalist aus jedem Land. Und die kriegen, das ist dann das Verrückte, die kriegen eine andere Punktzahl. Also wenn alle Trainer einen Spieler wählen, kriegen dieser Spieler von den Trainern, sagen wir mal, 20 Punkte. Wenn aber alle Kapitäne diesen einen Spieler wählen, kriegt er 22 Punkte. Und Haaland und Messi standen nach der Trainer-, Journalisten- und Kapitänenwahl im Gleichstand und deswegen haben noch die Fans gewählt und dann hat Messi gewonnen. Ja, ja, die Fans haben auch, also gut. Fans
wusste ich gar nicht. Ich habe mich jetzt auch nicht damit so krass beschäftigt. Ich musste halt nur schmunzeln, weil, also ich meine, du kennst meine Meinung, ich bin jetzt da nicht der größte, also mich interessiert das jetzt nicht so sehr, aber es ist halt so, Bro, was juckt mich diese Wahl noch, wenn jetzt so selbst, also es geht ja nicht darum, es geht ja sowieso nicht um Leistung oder in seltenen Fällen geht es wirklich um Leistung, vielleicht als Modric 2018 gewonnen hat, da ging es vielleicht wirklich um Leistung, aber ja, in dem Fall schon, weil das war der beste Spieler in dem Jahr.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist so. Also, wir können einen riesen Fass aufmachen.
Nein, aber ich finde, in dem Fall war es cool, weil das war, also egal, vielleicht war er nicht der Beste, aber das war jetzt ein Spieler, der das Jahr geprägt hatte damals. Das war vielleicht noch ganz cool, meinetwegen. Aber es ist doch wirklich random mittlerweile. So, das kannst du doch nicht ernst nehmen.
Komplett.
Das kannst du doch nicht ernst nehmen.
Ich finde es schade für die Spieler, keine Ahnung, wahrscheinlich Jude Bellingham, Erling Haaland und Mbappé, die das Ding in den nächsten Jahren mal gewinnen werden, weil die Leute das ja einfach nicht mehr ernst nehmen können. Aber Stand jetzt ist es ein Witz, ja.
Aber weißt du, was du ernst nehmen kannst?
Ja, ich weiß es.
Unsere Kicktipp-Runde, die hier floriert und immer noch, wo wir auf jeden Fall die beste Leistung am Ende auch wirklich die beste Leistung kürt wird. Ne? Das kann man mit Sicherheit sagen. Da heißt es nicht FIFA the best, sondern Dreierkette VBH, Hashtag the best. Und wir haben einen neuen ersten Platz. Woo! Soll ich dir sagen, wer?
Wer? Sag's mir, komm.
Es ist René Radler, wir hatten ihn schon mal erwähnt, auch Spieltagssieger mit 13 Punkten zusammen mit meinem Vater tatsächlich, Markus, auch da Glückwunsch. 13 Punkte geholt und auf Platz 1 mit 218 Punkten, da oben wird's ganz eng. Du bist auch da ziemlich in der Nähe mit 210 Punkten, also auch da Glückwunsch, Hannes wird da immer besser. Ich und Walle sind mittlerweile nur noch einen Punkt auseinander. Also das wird wirklich ein spannender Kampf um Platz 2 bei uns dreien. Und ansonsten möchte ich noch einen Spieler oder eine Spielerin, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, wer es ist, besonders hervorheben. Und das ist Tim Wiese. Tim Wiese hat nämlich als einziger in dem ganzen Tipprunde auf Werder Bremen getippt am Sonntag. Und zwar ein 6-0.
Ich wollte gerade sagen, Tim Wiese ist, glaube ich, absoluter Hertha-Ultra. Weil es war auch das einzige Spiel, bis auf ein anderes, was getippt wurde an dem Tag. Also er oder sie ist auf jeden Fall Werder Bremen Liebhaber, Liebhaberin, weil sonst hat niemand das getippt. Das ist echt krass.
Das ist so geil. Ja gut, aber auch bei dem Namen offensichtlich eigentlich. Auch einfach stark.
Ja, klar.
Nee, also da gehen extra Grüße raus. Das fand ich schon sehr lustig, als ich das gesehen habe, weil wirklich alle für Bremen getippt haben, inklusive du und ich und auch Walle. Und
für Bayern
3-0 was. Getippt. Und da war wie willst du da auch gescheit tippen, wenn sowas dann so ausgeht, ne?
Ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft, seitdem wir dieses Tippspiel haben, mein Handy am Samstag und am Sonntag durch die Gegend fliegt, einfach nur, weil irgendjemand einen Elfmeter kassiert. Oder ich war so happy, weißt du, ich war ja teilweise auch Erster. Dein Papa und ich standen ja zum selben Zeitpunkt auf dem ersten Platz, weil wir beide auf Leipzig getippt hatten, weil ich dachte, okay, jetzt reißt einfach der Faden und Leverkusen kriegt's nicht hin. Und dann drehen wir noch das Spiel.
Es ist verrückt, es ist verrückt. Ich muss sagen, ich bin natürlich wieder auf meinem 30. Platz. Ich glaube, da habe ich mich jetzt auch eingerichtet. Ich glaube, ich war außer am ersten Spieltag noch nie außerhalb der 30. Das muss man auch mal loben. Das muss man auch mal loben.
Ja, und loben muss man an der Stelle natürlich auch unseren lieben Walle, der als erster von uns dreien diesen neuen Fanservice angefangen hat. Wir werden ab jetzt vor Spieltagsbeginn immer ein Video hochladen, wo einer von uns drei seine Tipps abgibt, damit ihr euch vielleicht ein Beispiel an uns nehmen könnt, beziehungsweise nehmt euch ein Beispiel, wenn ich tippe, wenn Walle und Noah tippen, dann versucht mal das Gegenteil davon zu tippen, dann habt ihr mehr Chancen auf Erfolg. Und natürlich an der Stelle liebe Grüße, Walle. Wie du merkst, wir haben dich oft erwähnt, wir vermissen dich.
Ja, wir vermissen den Walle schon ganz, muss ich sagen, ne? Unseren Papa, den Papa.
Ja. Ja, klar.
Ja, ich meine, der Typ, der genießt ja auch seinen Skifahrer. Der Urlaub tut ihm bestimmt auch mal gut. Dann ist er ganz frisch zurück nächste Woche. Freue ich mich auch.
Ich freue mich auch sehr darauf, ihn nächste Woche zu haben. Vielleicht kann ich ja die Sachen sogar so biegen, dass er und ich im selben Raum sitzen.
Und ich freue mich natürlich auch nächste Woche endlich dann auch Walle zu überholen und dann das ihm auch gehörig unter die Nase zu reiben. Das freue ich mich auch tatsächlich drauf. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass so viele mitmachen, immer noch sehr viele dabei. Weiterhin fleißig tippen, weiterhin fleißig Fußball schauen und natürlich uns dann zuhören. Ich freue mich. Hannes, wir wollten ja noch über ein, oder ich, beziehungsweise du, ich wollte noch über ein Thema sprechen, was mir oder was uns sicherlich auch am Herzen liegt, vielleicht als kleine Einstiegsfrage, hast du dich am Wochenende vor dem Bundestag rumgetrieben?
Ich würde an der Stelle sehr gerne lügen und sagen, ja, ich stand da, aber ich hatte am Wochenende Kopfschmerzen, dass es kracht. Deswegen haben wir auch die Podcast-Aufnahme um einen Tag verschoben. Wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen. Ich konnte mich aber von 13 Uhr bis 19 Uhr nicht aus meinem Bett bewegen. Deswegen, nein, ich war leider nicht dabei.
Also, wovon ich spreche, ist natürlich die Demo gegen Rechtsextremismus vor dem Deutschen Bundestag, wo rund, ich weiß nicht genau, 200.000 bis 300.000 Leute mal kurz gezeigt haben, wer die Mehrheit hier in Deutschland darstellt. So, Pi mal Daumen. Im ganz Deutschland waren ja am Wochenende große Demonstrationen in großen Städten, aber auch auf dem Land gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD. Und ja, das ist also ein bisschen das Thema jetzt noch, über das wir sprechen wollten. Und zwar in Bezug auch, was da der Fußball eigentlich gemacht hat, weil vielleicht um ein bisschen einzuleiten, gab es ja vor ein paar Wochen eine Korrektivrecherche, die offengelegt hat, dass die AfD sich zusammen mit Rechtsextremen relativ offen darum bemüht oder offen dafür ist, Menschen mit Migrationshintergrund so, ja, wir sagen, kann man aber sagen, zu deportieren. Ja, eben, da stellt sich die Frage, sind so Leute wie Hannes natürlich mitgemeint?
Danke.
Nein, aber das ist ja wirklich absurd, was da teilweise gesprochen wurde. Ich glaube, da ist jeder irgendwie im Thema drin. Ist auf jeden Fall zutiefst menschenfeindlich. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass das nicht besonders überraschend war leider, aber doch nochmal in der Brutalität, in der Radikalität einige Grenzen überschreitet. Und ich glaube, diesmal hat es jetzt auch so ein bisschen in der gesamten Bevölkerung den Funken übertragen und die jetzt auch sagen, jetzt ist Schluss, jetzt ist genug. Und dementsprechend ist die Reaktion auch relativ stark ausgefallen. Und eben auch viele Orts von den Bundesliga-Vereinen, vielleicht hat jemand mitbekommen von Christian Streich, der sehr stark gesagt hat, es ist 5:05 und wer jetzt nicht das sieht, der hat keinen Plan so in dem Sinn. Ich glaube, Thomas Tuchel hat auch relativ deutlich sich geäußert. Marco Rose war auf der Demo, Nevin Subotic in Dortmund. Also der Fußball positioniert sich auf jeden Fall und so das Thema im Prinzip generell auch mal eines unserer Lieblingsthemen, Sport und Politik. Wie positioniert sich der Fußball? Wie positioniert sich der Sport gegen Rechtsextremismus? Hannes, und da habe ich tatsächlich einfach mal so eine Frage an dich.
Let's go.
So ein paar Leitfragen, die mich so ein bisschen interessiert, was du dazu meinst. Also, oder beziehungsweise was ist erstmal dein Take zu dem Ganzen? Findest du es richtig, dass sich die Vereine so krass positionieren? Weil das ist ja jetzt schon ungewöhnt, ja.
Ich finde, es gibt politische Momente, wo sich Fußballvereine nicht so positionieren haben. Aber ich denke, in dem Fall ist es auf jeden Fall fern von jeder Überlegung, dass sie es tun müssen. Also ich finde es absolut korrekt. Ich finde, das Motto, was wir alle leben und was wir alle am Fußball lieben, ist, Fußball ist für alle. Und das muss ich auch zeigen in der Haltung von den Vereinen. Wenn sie wirklich offen rechtsextremen Leuten oder Einstellungen, Parteien oder wie man auch immer das nennen will, die Stirn zeigen. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass Trainer, auch wenn sie jetzt nicht gemocht werden, Funktionäre der verschiedenen Vereine sich klar offen gegen rechts positionieren, präsentieren und auch klar machen, dass das im Sport absolut keinen Platz hat.
Ja, ich meine AfD hier. Uli Hoeneß hat sich ja auch relativ deutlich positioniert für seine Verhältnisse. Er hat ja auf der Trauerfeier von Franz Beckenbauer irgendwie gesagt, man muss wieder stolz sein auf Deutschland und die AfD ist aber in diesem Prozess, spielt da für ihn keine Rolle oder sollte da keine Rolle für ihn spielen.
Genau, das fand ich eigentlich eine sehr schöne Stelle in der Eulogy von Uli Hoeneß, wo er meinte, natürlich um diese ganze Debatte, ob Franz Beckenbauer die WM 2006 nach Deutschland geholt hat und das Motto von der WM 2006, eines der vielen Mottos, war ja die Welt zu Gast bei Freunden. Mhm. Und da hat sich ja Deutschland der Welt präsentiert als ein gastfreundschaftliches Land, in dem alle Platz haben, in dem wirklich jeder herkommen kann und sich wohlfühlen darf und wo wirklich jeder Mensch, egal welche Religion, sexuelle Orientierung, hier sich einfach wohlfühlen kann. Und das fand ich einfach eine sehr passende Passage in Uli Hoeneß Worte an Franz Beckenbauer oder über Franz Beckenbauer. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch, also es muss sich auf jeden Fall jede bekannte Figur oder auch nicht bekannte Figur des Fußballs bei jeder Ansprache, die die Person jetzt in den nächsten Tagen hält, klar darüber positionieren.
Also du findest, also auch unabhängig davon, ob jetzt jemand gefragt wird, sollte es von sich aus tun oder sollte das einfach, wenn er gefragt wird, tun?
Ich denke, wenn er gefragt wird, soll er es auf jeden Fall tun.
Ich meine, das Interessante ist ja jetzt schon auch, dass sich tatsächlich auch die Vereine offen ja gesagt haben, hey, offen zur Demo aufgerufen haben, hey, geht zur Demo, positioniert euch. Also das ist ja schon, sag ich mal, jetzt eher nicht so häufig so, dass es so eine klare Positionierung gibt. Und das fand ich jetzt schon sehr interessant. Und ich finde es natürlich auch, also ich muss natürlich auch sagen, ich finde das richtig, ich finde das gut. Weil die erstens ist die AfD keine demokratische Partei. Das heißt, ich finde auch da wird die Neutralitäts, sag ich mal, die Neutralitätspflicht nicht verletzt. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man auch eben Flagge zeigt und auch einfach mal zeigt, ey, jetzt ist gut. Jetzt habt ihr irgendwie, jetzt müssen wir auch mal zeigen, wer wir eigentlich, also wer das, na, das vermeintliche Volk in dem Fall wirklich ist. Oder wer da eigentlich, wer da eigentlich wegen wen mobilisieren kann auch. Und dementsprechend fand ich das auch sehr stark. Und du hast auch richtig gesagt, ne, Fußball ist für alle. Ne, Fußball, wenn du dir die Mannschaften anschaust, da ist jetzt, da sind viele Menschen mit Migrationshintergrund, da sind viele Menschen, die aber auch in Deutschland geboren sind. Aber letztlich ist es scheißegal, weil es geht darum, wer kicken kann. Und es geht nicht darum, wer woher kommt. Und das ist, glaube ich, eine der zentralen Aspekte von Fußball, die ja Fußball auch so einzigartig oder die Sport an sich generell so einzigartig machen und die halt so Leute wie die AfD oder diese Parteien wie die AfD eigentlich grundsätzlich ablehnen.
Ja, komplett. Ja, bin ich ganz deiner Meinung, mein Lieber. Aber was sind die Fragen, die du für mich mitgebracht hattest?
Ja, ich hab überlegt, also ich habe vorhin ein Interview gehört mit der Vizevorsitzenden vom DOSB, also vom Deutschen Olympischen Sportverband. Also man kann das ja auch ein bisschen weiterspannen als Fußball. Ich glaube, im Fußball sind sich jetzt so die Vereine, zumindest in der Bundesliga, relativ einig, was das angeht. Aber natürlich auch der Sport an sich eine Frage, wie der sich positionieren soll. Und man kann ja auch überfragen, ne, wenn man Vereinsmitglied wird, weil ja auch in den Vereinen durchaus AfD-Mitglieder sind, soll man deiner Meinung nach, wenn man in einen Verein eintritt, sagen, ob man AfD-Mitglied ist oder nicht?
Dadurch, dass die AfD jetzt wirklich innerhalb der Gesellschaft als der falsche Weg eingesehen wird, als falsche Alternative, finde ich das korrekt, ja. Denn ich finde, Vereine sollen sich davor schützen können, dass AfD-Mitglieder in ihren Reihen sind. Ja, das finde ich korrekt.
Also würdest du sagen, ein Verein darf dann fragen, ey, bist du, also irgendwie, ich weiß nicht, jetzt einfach mal jetzt abgesehen von den technischen, ob das überhaupt funktioniert, aber praktisch, wenn jemand AfD-Mitglied ist, sagen, nee, du darfst nicht in den Verein.
Also damit bin ich einverstanden. Ich hab's mit einem Kumpel vor kurzem besprochen. Es kann ja sein, dass die Person, die in deinem Verein ist, extrem nett ist, weil Rechte und Extremrechte können auch nett sein, wie Interviews zeigen, und das fällt ja nicht gleich auf. Aber wenn sie dann in den Wahlurnen für eine nicht demokratische Partei wählen, dann soll es ja nicht im Interesse des Vereins sein, dass so eine Person in ihren Reihen steht. Deswegen finde ich, auch zum Schutz der Vereine sollen sie so eine Frage stellen dürfen.
Weil ich glaube, das ist nämlich eine echt krasse Herausforderung, vor denen echt viele Vereine stehen, weil du kannst natürlich ja jetzt nicht, also eben, an sich stimme ich dir zu, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schwierig sicherlich einfach, sag ich mal, nach Gusto irgendwie Mitglieder auszuschließen, oder schließt du dann denjenigen aus, der nur die Partei wählt oder Parteimitglied ist? Also auch da ist ja eigentlich, Sport ist ja immer parteipolitisch neutral, ne? Also sie geben ja jetzt keine Wahlempfehlung aus, aber in dem Fall ja schon.
Ja, aber es ist ja auch ein bedeutsamer Unterschied, ob du neutral bist gegenüber, ob die Leute jetzt die Grüne, die FDP oder die CDU wählen sollen, oder ob du dich klar positionierst gegen eine Partei, deren Mitglieder sich vermehrt gegen die Demokratieprinzipien und gegen die gegen das Einwandern von Personen verschiedener Nationalitäten stellen. Ich finde, da hört es mit der Neutralität auf, wenn du dich gegen eine Partei positionierst, beziehungsweise gegen Gleichgesinnte diese Partei positionierst, die einfach nichts mehr mit den Grundprinzipien der Demokratie, in der wir leben, und der Freiheit, die wir leben, stehen.
Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall auch zu. Ich finde es nicht so, also ich kann mir halt vorstellen, dass einige, gerade kleinere Vereine, da wirklich vor einer großen Herausforderung stehen, weil eben auf der einen Seite ist es halt nicht akzeptabel, dass so eine Partei wie in Deutschland, so eine Partei wie die AfD, sag ich mal, zu politische Macht erlangt. Ne, das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass natürlich da diese menschenverachtende Ideologie, die dahinter steht, auch nicht sich weiter verbreitet. Auf der anderen Seite natürlich auch die Vereine, eben gerade kleine Vereine, Schwierigkeiten haben, überhaupt Mitglieder zu bekommen und sich dann froh sind über jeden, der kommt.
Klar. Noah, bevor du mir noch eine Frage stellst, ich habe eine Frage an dich.
Ja, gerne.
Da habe ich eine Debatte dazu gesehen, und das fand ich ganz interessant. Viele Leute verlangen ja jetzt ein Verbot der AfD. Würdest du ein Verbot der AfD für angemessen halten, beziehungsweise fändest du das richtig?
Ja, das ist lustig, dass du fragst, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade dich fragen und sagen, wir erweitern jetzt mal die Debatte generell, weil wir sind ja auch, ich würde nicht sagen ausgebildete Politikwissenschaftler, aber wir haben ja auch dieses Fach studiert.
Nein, also auf dem Papier gibt es ein Thema, wo wir eine Berechtigung haben, drüber zu sprechen, und das ist Politik, weil wir das studiert haben.
Exakt, exakt. Also, Thema AfD-Verbot ist super, super interessant, natürlich auch, gerade mit der Vergangenheit in Deutschland. Also erstmal, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, ich finde es nicht gut. Mhm. Weil man muss sie mit Argumenten schlagen. Man muss sie, also die WählerInnen der Partei verschwinden dadurch nicht. Die Strukturen verschwinden dadurch nicht. Aber mittlerweile, gerade jetzt auch nach diesen Recherchen, habe ich meine Meinung tatsächlich geändert. Und ich denke mir immer so, muss sich eine Demokratie, so eine Partei, gefallen lassen? Und ich frage mich, warum soll denn nicht mit allen möglichen Mitteln versucht werden, so eine Partei aufzuhalten? Es ist ja nicht so, dass hier so gesagt wird, das ist ja nicht, also das ist aus meiner Sicht, natürlich würde das dann, wenn angenommen, die Partei wird verboten, würde dann gesagt werden, das ist undemokratisch und das ist falsch. Aber muss man sich das denn wirklich gefallen lassen, dass eine Partei mit rechtsextremen Strukturen, mit gerichtlich bezeichnet, also mit Menschen, die gerichtlich als Faschisten bezeichnet werden können, dass so eine Partei überhaupt eigentlich zur Wahlen antreten darf. Ich finde nein tatsächlich, und ich finde, da sollte auch der Rechtsstaat einfach mit seinem scharfen Schwert stark sein und sagen, nee, diese Partei verbieten wir jetzt. Und ich finde das auch richtig, dass die Diskussion jetzt endlich auch da ist und dass auch sowas wie diese abscheuliche junge Alternative, die eine genauso menschenverachtende Ideologie verhalten, noch teilweise radikaler vertritt, genauso ins Visier des Verfassungsschutzes gerät. Und vor allem die Partei wird ja schon beobachtet. Also es ist ja nicht so, dass die Leute, also der Staat weiß, dass diese Partei nicht dem Grundgesetz folgt. Deshalb, warum nicht? Was sagst du? Sorry, ich habe hier einen großen Rant losgelassen.
Nee, finde ich aber auch gut, und mir gefällt natürlich auch die Passion, mit der du über das Thema sprichst. Und ich finde es auch interessant, dass wir zwei entgegengesetzte Meinungen haben, denn ich denke nicht, dass die AfD verboten gehört. Ich denke, die Geschichte hat uns gezeigt, dass wenn diese Strukturen angesprochen hast, wenn so ein System verboten wird, gibt es den Leuten, die die Ideologie vertreten, die dahinter stehen, viel mehr Stoff, um sich darüber aufzuregen und die Demokratie, so wie wir sie leben und lieben, zu bezweifeln. Ich denke, es ist wirklich in der Hand, oder es ist die Aufgabe der demokratischen Parteien, sei es die CDU, CSU, sei es die FDP, sei es die Grünen, sei es die SPD, sei es die Linke. Es ist die Aufgabe von diesen Parteien, die Wähler und Wählerinnen mit Argumenten davon zu überzeugen, dass sie nicht eine rechtsextreme Partei wählen sollen. Du kannst mir doch nicht erklären, dass ein Verbot der AfD dazu führen würde, dass diese knapp 20% des Landes sich stumm machen lassen würden.
Ja, genau, das ist ja der.
Genau, es geht mir darum, also ich hoffe, ich werde jetzt sicher steinig für meine Meinung. Es geht darum, dass Parteien diese rechtsextreme Faschisten an der Urne besiegen sollen.
Ja, genau. Also das ist ja der Punkt, den ich auch meinte. Ich kann auch den Punkt total nachvollziehen, und auch aus demokratietheoretischer Sicht macht es absolut Sinn. Aber wenn man jetzt auch nochmal, also ich Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichte hat schon ihre Parallelen. Und wenn man, glaube ich, in den 1930ern entschiedener gegen die Nationalsozialisten vorgegangen wäre, auch möglicherweise mit einem Verbot, auch mit möglicherweise anderen schärferen Mitteln, dann wäre vielleicht dieses ganze Drama nicht so sehr passiert wie damals. Und ich glaube eben, auf was warten wir noch, ist die Frage, ne? Also warten wir darauf, dass tatsächlich die Wahl gewonnen wird und dann Wahlen abgeschafft werden? Also das ist meine persönliche Angst, die ich da habe. Und dann muss man doch auch mal die Sorgen der Mehrheit ernst nehmen, die sagt, wir wollen nicht diese Partei in der Macht haben. Wir wollen nicht, dass rechtsextreme Strukturen in Deutschland gesellschaftsfähig werden und am Ende irgendwie massenhaft Leute deportiert werden, womöglicherweise. Das finde ich, da ist meine Meinung mittlerweile, lieber einmal zu viel eine kleine Minderheit in Deutschland, so ist es eine Minderheit in Deutschland, möglicherweise da verärgern, als sich dann am Ende fragt, nach der Wahl zu ärgern, dass man keine Demokratie mehr hat. Wirklich, das ist jetzt ein bisschen krass formuliert, aber wenn man es weiterdenkt.
Klar, ich verstehe das auch, und natürlich der Slogan hinter diesen ganzen Protesten war, nie wieder ist jetzt, und wenn die Leute 1933 aufgestanden wären, so wie es die Mehrheit der Demokratie jetzt auch macht, wäre das vielleicht nicht dazu gekommen. Kann man auch argumentieren, klar, es waren andere Zeiten, weil zu dem Zeitpunkt war Deutschland extremst kaputt. Wirtschaftlich, sozial und bla bla. Jetzt ist natürlich Gott sei Dank was anderes. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es den Parteien gelingen wird, den demokratischen Parteien, die Grundprinzipien zu verteidigen, und dann vor der Wahl. Ich meine, wir haben dieses Jahr drei Landwahlen, wir haben die Europawahl im Juni. Ich bin mir sicher, dass sich das Blatt wenden wird, wenn die Politik, wenn die jetzige Regierung es schafft, mit guten Argumenten die Leute davon zu überzeugen, hey, es gibt einen anderen Weg. Und in dem sehe ich auf die Aufgabe, die wir Wähler der Parteien, die jetzt an der Macht sind, unseren Parteien mit aufgeben.
Auf jeden Fall, ich stimme dir auch in dem Fall auch auf jeden Fall zu. Ich bezweifle nur einfach, wie das geschehen soll, weil ich sehe es jetzt im Moment nicht. Mein Hot Take dafür ist, oder meine Empfehlung wäre tatsächlich, dass die SPD einen zugkräftigeren Kanzler an die Spitze setzt, der, glaube ich, kommunikativ da auch einiges besser machen kann. Aber ich sehe das nicht mit Olaf Scholz, leider. Weißt du, und ich glaube auch nicht, dass Robert Habeck oder Lindner da überzeugend genug sind.
Das sind alles Relativismen. Wenn der Angriffskrieg Russlands nie erfolgt wäre, dann würden wir uns gar keine Gedanken machen über die Energieversorgung, beziehungsweise würden die Debatte noch 10 Jahre verschieben, weil wir ja Gas aus Russland bekommen. Wenn die ganze Migrationsdebatte nicht gewesen wäre, dann hätten wir jetzt auch andere Probleme, um die man sich kümmern muss. Also dieses ganze Wenn, Aber, es ist natürlich schön, drüber zu sprechen, aber die Tatsache ist, jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo wir sind, und ich denke nach wie vor, ich supporte meine eigene Meinung wieder, es liegt in der Hand der demokratischen Parteien und auch von uns, also den Leuten, die wirklich diesen Parteien den Regierungsauftrag geben, rechtsextreme Strukturen nicht an die Macht zu lassen. Und nicht durch Verbot, sondern durch die Einführung von guten Argumenten, sodass man die Leute, die wirklich am Rande der Gesellschaft stehen, doch noch überzeugt.
Ganz kurz noch zum Abschluss, bevor wir zu unserer Standard-letzten Kategorie kommen, noch eine Frage nicht. Ab wann würdest du die AfD verbieten?
Gute Frage.
Wann wäre für dich die Grenze, also die rote Linie, sage ich mal, erreicht? Oder gäbe es die überhaupt für dich?
Ich bin da vielleicht an der Stelle viel zu liberal und blauäugig und zu grün hinter den Ohren. Aber ich denke, innerhalb einer Demokratie muss jeder Partei die Chance gegeben werden, sich bei den Wahlen wählen zu lassen. Und es liegt wirklich in der Hand der nicht schlimm denkenden Menschen, diese Parteien nicht in die Macht zu lassen.
Okay. Ich glaube, damit können wir auch mal die Diskussion lassen, wie sie ist. Ich glaube, wir kommen da auch nicht einigen uns da jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde es auf jeden Fall, es ist leider nicht, also es ist spannend, es ist leider aber auch schlimme Realität, dass wir darüber so krass sprechen müssen. Ich selber muss ehrlicherweise zugeben, dass ich das vor 1-2 Jahren nicht so kommen sehen haben lasse. Ich habe immer inner mir gedacht, und das war auch blauäugig und grünäugig, dass die AfD nicht so ein großes Wählerpotenzial hat, aber leider habe ich mich da auch getäuscht. Und dementsprechend, spannende Diskussion. Mal sehen, was passiert.
Also die Frage nicht. Du meinst, jetzt wäre der Punkt, die AfD zu verbieten als Partei?
Ich bin der Meinung, dass es durchaus Sinn ergeben würde, jetzt hart durchzugreifen, auch wenn man damit möglicherweise das gesellschaftliche Klima in Teilen Deutschlands nicht besser macht, vielleicht schlechter, aber ich weiß nicht, warum man sich das noch bieten lassen muss.
Du weißt nicht, warum. Also in meiner Idealvorstellung gibt es die ganzen Wahlen, die AfD tritt an die Wahlen an, kriegt leider Gottes wirklich über 20%, die anderen Parteien müssen ein Dreierbündnis eingehen, so wie wir es jetzt in der Bundesregierung haben, aber nähren sich einander an. Das ist das, was ich mir vorstelle, sodass wirklich alle demokratischen Parteien sagen, wir können ja unsere Differenzen mal kurz zur Seite legen, so wie es SPD, Grüne und FDP gemacht haben inmitten der Haushaltsdebatte, und wir einigen uns auf etwas, um diese Grundprinzipien, die wir ja wirklich in Deutschland alle leben und lieben, zu verteidigen.
Also natürlich, also ich hoffe das Gleiche, und ich glaube auch, also bis zum gewissen Grad glaube ich auch, dass das passiert. Also da bin ich auch habe ich auch irgendwie vielleicht das Grundvertrauen in die demokratischen Parteien oder in die Parteien des demokratischen Spektrums. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also ich finde eben, muss man sich das bieten lassen, und auf der anderen Seite glaube ich, wäre das auch mal ein entscheidender, ich sag mal, vielleicht auch ein, wie sagt man, ein Zeichen, eine gewisse Zeichensetzung zu sagen, hey, wir lassen uns das als Rechtsstaat nicht gefallen, wenn offensichtlich rechtsstaatlich feindliche Parteien hier ihr Unwesen treiben, und halt auch, das ist ja nicht so, dass die rechtspopulistisch sind, sondern die haben ja explizit Kontakte ins rechtsextreme Milieu, und zusammen mit der Identitären Bewegung bilden die halt einen Block, der ja nicht nur einfach sagt, was er, also nicht nur irgendwelche Sachen sagt, sondern das auch effektiv tut. Und ich sag lieber einmal zu früh als einmal zu spät, bevor irgendwie Menschen deportiert werden.
Ist halt auch meine Meinung. Ich habe zu viel Angst vor dem sozialen Klima, was das auslösen könnte, und denke wirklich, man kann es schaffen, heutzutage in Deutschland so eine Partei an den Wahlurnen zu besiegen.
Wir hoffen das Beste natürlich. Und ja. Würde ich sagen, jetzt nach diesem etwas Downgrader, würde ich sagen, noch zum Abschluss ein Klassiker, und zwar Player of the Week.
Ja, mein Lieber, willst du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Kleine Geschichte. Und zwar haben Freunde von mir am letztes Wochenende waren die tatsächlich, haben einen Spontanausflug nach Grenoble gemacht. Weißt du, wo das liegt?
Ja.
Ja, in Frankreich, in der Nähe der Alpen, und haben tatsächlich Groundhopping betrieben und sind zum Zweitliga-Club Grenoble Foot 38, 38, gegangen. Das haben sie auch erzählt, haben sogar Merch gekauft, also wirklich lustige Aktionen. Und das Stadion heißt Alpenstadion.
Ah, stark.
Und auf Basis dessen habe ich mir mal den Verein auf Wikipedia angeschaut, und der bekannteste Spieler von Grenoble Foot 38 ist Olivier Giroud. Und dementsprechend ist mein Spieler der Woche Olivier Giroud, Weltmeister mit Frankreich, Champions-League-Sieger mit Chelsea und der Mann, der die verrücktesten Tore in der ganzen Fußballkarriere erzielt hat.
Ja, sehr stark. Mein Spieler der Woche kommt ein bisschen weit hergegriffen, aber ich habe mir ein Interview mit Vincent Kompany angeschaut, wo ein Journalist ihn gefragt hat, ob er sich denn mit Franz Beckenbauer vergleichen würde, weil beide das ähnliches Spiel hatten. Und da hat Vincent Kompany gesagt, nein, das kann man auf keinen Fall machen. Franz Beckenbauer ist das Maximum eines Verteidigers, was ein Spieler erreichen kann. Deswegen kann ich als Vincent Kompany mich damit nicht vergleichen. Ich nehme nicht Franz Beckenbauer aus meinem Spieler der Woche, sondern ich nehme Vincent Kompany, weil auch wenn er nicht an Franz Beckenbauers Legacy rankommt, er war sowohl in Hamburg, für viele, die nicht wissen, Vincent Kompany hat mal für Hamburg gespielt, aber auf jeden Fall in Manchester City eine gesetzte Bank, ein krasser Leader, ein guter Spieler, der jetzt auch als Trainer seine Rolle gut erfüllt, und damals Manchester City mit einem Weitschuss gegen Chelsea zur Meisterschaft geschossen hat. Deswegen ist mein Spieler der Woche Vincent Kompany.
Vini, don't shoot.
I say don't shoot, Vini. I say don't shoot.
Nee, war stark. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich würde nicht so weit gehen, ihn als Manchester City Legend zu bezeichnen, aber er hat auf jeden Fall seinen Impact da gehabt.
Oh, krass. Das können wir vielleicht nächste Folge machen. Ich habe ein ganz geiles Ding gesehen auf TikTok, wo Fans darüber diskutieren, ob jemand ein Fußballspieler eine Clublegende ist, eine Fußballlegende oder keins von beiden.
Sehr spannend, dass das nächste Mal. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, Hannes. Sehr gute Diskussion gehabt heute.
Auf jeden
auch,
Fall.
Bitte?
Ah, auf jeden Fall.
Ja. Und ich glaube, hiermit kommen wir jetzt auch zum Ende. Aber außer du hast noch was.
Also das Einzige, was ich sagen will, ist vielen Dank nur für deine Zeit. Ich mag es auch sehr, wenn wir über Politik reden, weil auf dem Papier ist das Einzige, wofür wir eine Berechtigung haben.
Ja.
Nee, und mir bleibt nichts übrig zu sagen als vielen, vielen Dank. Leute, tippt weiterhin. Und lieber Walle, wir wünschen dir noch einen schönen Urlaub.
Ja, von mir aus auch. Und macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.